Der Titel meiner Predigt heute Morgen heißt, die Kinder sind frei. Und worum geht's heute? Mir geht's heute um diesen Begriff der Freiheit, der uns alle Nase lang verfolgt, wozu wir immer etwas hören. Wir wollen uns anschauen, wie Freiheit von Gott definiert wird. Wir wollen uns anschauen, was es bedeutet, als Christ in Deutschland wirklich frei zu leben. Wir wollen uns auch in Kürze anschauen, was für ein Verhalten Gott sich von Staat wünscht und was Gott sich auch von Christen innerhalb eines Staates wünscht. Und am Schluss hoffe ich, dass wir unser Herz überprüfen und gucken, wo wir persönlich stehen. Den Predigttext von heute findet ihr in Matthäus 17, Verse 24 bis 27, und ich habe das hier aus der Lutherbibel übernommen. Dort kann man nachlesen. Als sie nun nach Kapernaum kamen, traten zu Petrus die Tempelsteuermünze einnehmen und sprachen, zahlt euer Meister nicht die Tempelsteuer? Er sprach, doch, natürlich. Und als er nach Hause kam, kam ihm Jesus zuvor und sprach, was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige auf Erden Zoll oder Steuern? Von den Kindern oder von den Fremden? Da sprach Petrus zu ihm, von den Fremden. Jesus sprach zu ihm, so sind die Kinder frei. Damit wir sie aber nicht zum Abfall gegenüber Gott verführen, geh hin an das Meer, wirf deine Angel aus und den ersten Fisch, der heraufkommt, den nimm. Und wenn du sein Maul aufmachst, wirst du eine doppelte Steuermünze finden. Diese nimm und gib's ihnen für dich und für mich. Spannender Text. Ja, und gleich vorweg gibt's eine Sache, die ich sagen möchte, und das ist ganz wichtig. Fundamental gesehen sind Christen frei von allen menschlichen Institutionen. Das heißt, dass fundamental gesehen nichts einem Christen etwas sagen darf. Das hört sich jetzt krass an. Und die Frage ist, warum? Die Bibel erzählt uns Folgendes. Der Herr ist König. Des freut sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viele ihrer sind. Wir lesen weiter in Kolosser, dass Gott der Vater uns als Christen aus der Macht der Finsternis errettet hat und versetzt hat in das Reich seines Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung unserer Sünden. Und wir lesen im Hebräerbrief, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist, von wo wir auch den Herrn Jesus als Retter wieder erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Nach der wirksamen Kraft, mit der er sich das ganze Universum unterwerfen vermag. Das ist das, was die Bibel sagt. Wenn wir Christen sind, ist unsere erste Unterordnung und unsere höchste Unterordnung unter Gott. Das bedeutet auch, wenn Gott über uns alle Macht hat, kann es Dinge geben, die über uns Macht haben. Aber sie haben nicht die fundamental ultimative Macht über uns. Als Jesus nämlich für dich und für mich, die wir glauben, für seine Kirche gestorben ist, ist die Gemeinde den Elementen der Welt gestorben. Das heißt, allen Prinzipien, die hier Macht ausüben wollen, teilweise auch entgegen Gottes. Die Gemeinde ist gegenüber der Verdammung, gegenüber Gottes Gesetz gestorben. Sie ist gegenüber der Sünde gestorben. Wir müssen die Sünde nicht mehr tun. Die Sünde hat auch kein Anrecht mehr, uns zu verklagen. Die Gemeinde wurde der Welt gegenüber gekreuzigt und wandelt jetzt in einem neuen Leben, so wie es Gott gefällt. Die Gemeinde wurde neu geboren. Sie ist in einer neuen Schöpfung, auch wenn wir noch in der alten leben. Auch wenn diese Welt noch besteht und das Reich Gottes nicht vollkommen da ist, gehören wir schon zur neuen Schöpfung. Die Gemeinde, so sagt uns der Hebräerbrief, ist Erbin des neuen Bundes mit Gott und sie ist Erbin einer neuen Erde. Das ist die Realität, die für uns gilt. Das ist der Punkt, warum Autorität, die höchste Autorität in unserem Leben, der wir uns unterordnen müssen, Gott ist. Und wir finden das natürlich auch in dieser Bibelstelle. Im Vers 26 sagt Jesus, die Kinder sind frei. Er sagt nicht nur, die Kinder müssen keine Steuern bezahlen. Wir müssen Steuern bezahlen, da komme ich gleich noch dazu. Wir müssen auch viele andere Dinge tun in einem Staat. Aber das Spannende ist, dass Jesus auf wundersame Weise in diesem Gleichnis es schafft, irgendwo auf dem See Genezareth einen Mann umherfahren zu lassen oder eine Frau mit einem Geldbeutel, mit einer Münze. Die Münze fällt ins Wasser, es kommt genau in dem Moment ein Fisch, der Fisch macht sein Maul auf, die Münze kommt in das Maul des Fisches, der Fisch schluckt es aber nicht runter, der Fisch geht an den Strand und Petrus schmeißt seine Angel aus und nimmt die doppelte Steuermünze raus. Und das Spannende, was er dabei sagt, ist, nimm's und gib's ihnen für dich und für mich. Mein erster Punkt ist nämlich folgender. Echte Freiheit gibt es nur in der Beziehung mit Jesus Christus und nirgends sonst. Sie wird auch nicht garantiert von irgendwelchen Verfassungen, Grundgesetzen oder sogenannten Menschenrechten, auch wenn die da sind und sie gut sind. Vielleicht kennen einige unserer Senioren das hier aus ihrer Schulzeit. Vielleicht habt ihr das ausgeteilt gekriegt. Das ist die erste Druckfassung der Landesverfassung Hessens und des deutschen Grundgesetzes aus dem Jahr 1950. Wir leben in einem Bundesland, das das erste Bundesland war, was eine Verfassung sich gegeben hat. Und darauf können wir stolz sein. Aber die Freiheiten, die darin verbrieft sind, sind viel, 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 viel kleiner als die Freiheit, die man bekommt, wenn man mit Jesus Christus, dem wahren Sohn Gottes, in Beziehung lebt. Das ist eine ganz andere Schiene, obwohl das gut ist. Mein zweiter Punkt. Freie Kinder Gottes unterwerfen sich allein Gott und seinen Prinzipien in dieser Welt. Das habe ich ja eigentlich schon gesagt. Und jetzt wird es aber spannend. Denn was sagt denn dieser Gott, der diese Freiheit schenkt? Ich habe mal folgenden Bibelvers rausgenommen aus 1. Korinther 7, 22. Ob du nach weltlichen Maßstäben frei bist oder nicht, spielt letztlich keine Rolle. Das schreibt der Apostel, das ist die Neue Genfer Übersetzung. Denn wenn du als Arbeitssklave ein Arbeitssklave warst, als du in die Gemeinschaft, in den Glauben mit dem Herrn berufen worden bist, bist du jetzt durch den Herrn ein freier Mensch. Und wenn du vorher kein Arbeitssklave warst, und jetzt kommt der Hammer, bist du ein Sklave Christi. Denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst wieder zu Sklaven von Menschen, das heißt auch zu Sklaven von rein weltlichen Ideen von Freiheit. Was sagt dieser Gott, der uns freier macht als alles, was menschliche Freiheit geben kann? Sei ein Sklave, sei mein Sklave, ordne dich meinen Prinzipien unter. Und dazu kommen auch genau diese Dinge, die uns manchmal nicht schmecken. Ich erinnere mich an unseren Ältesten Rainer Zech, der über Römer 13 gepredigt hat. Da hörte sich das so ähnlich an, wie das, was hier steht, aus dem 1. Petrusbrief. Seid untertan aller menschlichen Ordnung. Und jetzt kommt die Begründung, warum wir das tun sollen. Nicht, weil die immer gut sind oder immer wissen, was sie tun oder immer gerecht sind, sondern um des Herrn willen. Das ist der Knackpunkt. Gott ist hier, die staatliche Autorität ist hier. Er hat sie gesetzt, er hat sie auch zugelassen. Er lässt sie auch in verschiedenen Arten und Weisen, wie sie an die Macht kommen, zu. Und weil wir Sklaven Gottes sind, sollen wir uns aller Autorität unterordnen, weil wir uns dem Herrn unterordnen. Ich werde auch gleich noch einen Punkt eingehen. Untertan sein heißt nicht mit allem übereinstimmen und alles tun, was man gesagt bekommt. Also, seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die vom Herrn gesandt sind. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, und das fand ich super. Ich fand Rainers Predigt im September, fand ich super. Den Punkt hat er ein klein bisschen vergessen. Ich stimme mit ihm in über allem ein, aber das hat er vergessen. Warum ist die Staatsmacht da? Zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Warum ist ein Staat gut? Weil niemand von uns in einer Anarchie leben will, wo marodierende Horden durch die Straßen ziehen und tun, was sie wollen. Es gibt drei Autoritäten, die Bibel nennt, die unsere gefallene Welt in einer Ordnung halten. Die äußerste ist der Staat. Die zweite ist die Familie, die Eltern gegenüber den Kindern. Und die dritte ist das Gewissen. Es geht von außen nach innen. Die von dem Herrn gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch das Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Luther ist halt schon, ne? Das ist. Als Freie, und zwar freie Menschen im Sinne dessen, was Gott frei nennt. Und nicht, dass wir eine sogenannte Freiheit zum Deckmantel des Ungehorsams nehmen, sondern als Sklaven Gottes. Oder auch hier, Epheser 6, ihr Sklaven Gottes, könnte man dazu fügen, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen, macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte, nämlich deine von Gott in dieser Welt verordnete Gottessklavenarbeit. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ja, also was bedeutet es, wenn wir uns Gottes Prinzip unterordnen? Dass wir uns als Sklaven Gottes sehen. Und wenn der Herr Regierungen eingesetzt hat und diese Regierungen solche sind, ich gehe nochmal zurück, die zur Bestrafung der Übeltäter da sind und zum Lob des Guten, dann haben wir kein Problem. Das bedeutet aber auch, dass wenn Regierungen diesen Punkt, der zum Beispiel auch in Römer 13 vorkommt, das ist eigentlich ganz spannend, ich habe eigentlich nicht die Zeit dazu, aber wenn ihr euch das durchlest, in Römer 13, Vers 4, dann sagt Paulus, dass wir uns genau in dieser Art, wie hier formuliert ist, unterordnen sollen, weil die Obrigkeit das Schwert führt. Und er schreibt das, obwohl er ganz genau weiß, dass er in Kapitel 8 vorher geschrieben hat, was soll uns scheiden von der Liebe Gottes? Verfolgung, Blöße, das Schwert. Warum schreibt Paulus, wir sollen uns dem Staat, der das Schwert führt, unterordnen, wo er weiß, dass dieser Staat zu seiner Zeit, der das Römische Reich war, die Christen getötet hat, die Gutes getan haben. Er schreibt es aus demselben Grund, wie das, was ich gestern mit meiner großen Tochter gemacht habe. Sie kam rein ins Haus, aus dem Hof und war frustriert und sagte, Mama, ich mag das nicht, dass du mich so lange warten lässt. Und ich bin hingegangen, ich habe zu ihr gesagt, wir reden in diesem Haushalt nicht so. Sie hat aber gerade so geredet. Ich habe das so formuliert und habe gesagt, wir reden nicht so. Und dieser Römerbrief ist meiner Meinung nach von Paulus genau mit diesem Kapitel so geschrieben worden, weil er wusste, wenn Christen verfolgt werden, kriegen die Statthalter das in die Hand und sie lesen das. Und er wusste, er schreibt etwas, wo ein Statthalter das liest und sagt, wir bestrafen die Bösen, lieber Statthalter, und nicht die Guten. So machen wir das als Leute, die regieren. So ist gutes Regieren. So ordnen wir uns als Regierung unter. Überprüf dich mal selbst. Also das so kurz dazu, ja, so Bestrafen der Übeltäter. Was ist der Punkt 3, der sich aus diesem Sklavensein und dieser Freiheit ergibt? Wir sind frei, wir sind Sklaven Christi und damit sind wir Schuldner, dienstbare Schuldner gegenüber allen Menschen geworden, und zwar auch den Ungläubigen. In unserem Text steht, damit wir sie, also alle anderen Menschen, die noch nicht zu Jesus gehören, nicht zum Abfall gegenüber Gott verführen, wurde Petrus aufgerufen, diese wunderbare Steuermünze rauszuholen. Und er wurde nicht aufgerufen, sie zu behalten, sondern sie zu geben. Indem wir dem Staat Dinge geben, tun wir etwas, was dazu führt, dass Menschen sehen, dass der Staat uns nicht das Wichtigste ist, sondern Jesus, der den Staat gesetzt hat. Wir verführen sie damit nicht zum Abfall gegenüber Autorität, sondern wir sagen, wir zahlen dem Staat Steuer, wir geben dem Staat das, was der Staat verlangt, weil wir wissen, dass es eine höhere Autorität gibt, nämlich den Herrn im Himmel, der diesen Staat gesetzt hat. Ja, 1520 hat Luther das so formuliert. Er hat geschrieben, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und gleichzeitig, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht, ein Sklave aller Dinge und jedermann untertan. Das heißt, dass wenn wir wirklich frei sind, freigemacht durch Jesus, wenn wir wirklich dienstbare Knechte Gottes sind, dass wir nicht Däumchen drehen, zu Hause sitzen und sagen, ich bin frei, jetzt kann die Welt mal schön den Bach runtergehen. Sondern wir sind gerufen zu dienen. Auch denen, die uns hassen, auch denen, die uns nicht Gutes wollen. Jesus hat es so gesagt. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt aktiv eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen, denn dadurch erweist er euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt jeden Tag über Böse und Gute die Sonne aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun dasselbe nicht auch Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden, die Gott überhaupt nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn es euch interessiert, setzt euch zu Hause hin und studiert den Brief 1. Petrus und streicht euch bitte einmal nur die folgende Aussage an. Tut Gutes. Lies dir die Petrusbriefe durch und streicht dir an, wie oft da drin steht, tut Gutes. Ich bin auf 12 Mal gekommen. Und Petrus ist der, der in seinem Brief schreibt, dass die Christen verfolgt werden müssen. Das ist ein Brief geschrieben an verfolgte Christen und in jeder Zeile schreibt er, tu Gutes, tu Gutes, tu Gutes, tu Gutes denen, die dich verfolgen. Tu Gutes, hör nicht auf, tu Gutes. Warum? Du gehörst zu Gott. Und die, die dir Böses tun, auch wenn es der Staat sein sollte oder irgendwelche Abgesandten, es ist egal. Tu Gutes. Nun, wie ist es mit unserem Untertansein? Es bedeutet nicht, dass wir allem gehorchen müssen, was der Staat sagt. Es gibt sowas wie himmelsbürgerlichen Ungehorsam. Und zwar himmelsbürgerlichen Ungehorsam freier Gotteskinder gegen von Staatsseite verordnete Sünde. Und es gibt 2 Arten von Sünde. Sünde, die verordnet wird, damit man etwas tut, was Gottes Gesetz widerspricht, oder Sünde, die verordnet wird, dass man etwas nicht tut und man weiß, wenn man es nicht tut, tut man die Sünde. Also es gibt Sünde des Tuns und Sünde des Nichttuns. Und in der Bibel ist es bezeugt. Zum Beispiel, wenn wir im 2. Mose lesen, lesen wir, dass es da Hebammen gab, die einen klaren Auftrag hatten, jedes männliche jüdische Kind zu ermorden, sobald es geboren worden ist. Es ist nicht so ganz klar, ob das ägyptische Hebammen sind, aber was man liest, ist, sie fürchteten Gott und deshalb taten sie es nicht. Im Buch Daniel in Babylon gibt es eine Verordnung, die sagt, man soll das Standbild, ein großes aufgebautes Standbild des König Nebukadnezars anbeten und die 3 Männer, die an Gott glauben, Schadrach, Meschach und Abednego, tun das nicht. Und in dieser Stelle, Daniel 3, das ist eine ganz spannende, lest euch die ruhig mal durch zu Hause, da sagen die, ja, wir wissen, was die Verordnung sagt. Wir wissen auch, dass wir gegen die Verordnung des König Nebukadnezars verstoßen haben. Wir wissen auch, dass er uns dafür in den Feuerofen werfen wird, aber es ist uns egal, denn wir glauben an Gott. Und entweder er rettet uns aus dem Feuerofen oder er rettet uns nicht, aber wir schmeißen uns vor dem Standbild nicht nieder. Punkt. Im selben Buch wird auch verordnet von einem anderen König, von Darius, dass man nicht mehr zu einem anderen Gott beten darf. Und Daniel geht hin, und man liest es wunderbar, als er diese Verordnung gehört hat, geht er in sein Obergemach, in seinem Haus, was wahrscheinlich schön von der Stadt einsehbar war, öffnet die Fenster und wirft sich dreimal am Tag anbetend Gott gegenüber. Und das Spannende ist, es steht nirgends in der Bibel geschrieben, dass Menschen so beten müssen. Dieser Mann hat in dieser Situation entschieden, dass das genau das Richtige ist zu tun, sich öffentlichkeitswirksam zu widersetzen. Er hat sich nicht in der Ecke gestellt und gesagt, oh Herr, ich darf dich hier. Nein, Fenster auf, dreimal am Tag niederwerfen und die Leute haben es von draußen gesehen. Natürlich wurde er dann in die Löwengrube geworfen, ja, es war ihm egal. Es geht noch weiter, im Buch Esther gibt es eine Anordnung des, ja, ich sag mal, geplanten ersten Holocausts, die Juden zu ermorden. Und die Königin Esther, die Jüdin ist, weiß ganz genau, wenn sie vor ihren Ehemann und König tritt, ohne angemeldet zu sein, darf er sie umbringen. Und ihr Onkel Mordecai sagt, Esther, du hast eine Wahl. Entweder du gehst hin oder der Herr wird sich jemanden anders erwählen, der das für dich tut und du wirst sterben. Aber der Herr wird schon was machen. Und sie sagt, okay, wenn ich vergehe, dann vergehe ich und ich gehe hin. Und sie rettet damit ihr Volk. Und auch im Neuen Testament sehen wir es mehrfach, dass staatliche Institutionen, auch verwobene staatliche Institutionen, mit, wo Glaube und Staat verwoben ist, den Aposteln verbieten, über Jesus als Herrn und Erlöser zu predigen. Mehrfach. Und einmal lassen sie sich auspeitschen und springen fröhlich, dass sie würdig geachtet wurden der Schmach Christi. Und einmal müssen sie sogar ins Gefängnis. Ja. Und wir denken, das sind Dinge, die sind von damals. Ja. Ich habe es gestern dem Frank und der Monika erzählt. In Kanada gibt es aktuell einen Fall, der ist genau so. Da ist ein Pastor in der Region Alberta in Edmonton. Der wurde am 14. Februar sonntags hat er eine Predigt gehalten über Römer 13 und hat den Staat aufgerufen zur Buße, zur Umkehr, wo sie Dinge tun, die nicht gut sind. 3 Tage später ist er ins Gefängnis geworfen worden. Nicht in ein normales Gefängnis, ins Hochsicherheitsgefängnis. Da wo Massenmörder und alle mögliche drin sind, in Einzelverwahrung. Und nach 3 Tagen hat man ihn in ein Schattengericht, also nicht in ein Gericht vor einer richterlichen Gerichtsbarkeit, wie das die Verfassung garantieren sollte, gesetzt, sondern man hat ihm gesagt, du kannst sofort raus. Du zahlst nur so viel Geld und du hörst auf zu predigen. Und er hat gesagt, könnt ihr gerne mir anbieten, dann bleibe ich im Gefängnis. Und er blieb 31 weitere Tage im Knast, 34 Tage im Hochsicherheitsgefängnis. Kurz vor Ostern kam er raus und heute kann diese Gemeinde nicht Gottesdienst feiern. Warum? Weil die Autoritäten der Region Alberta die Kirche mit 2 Zäunen umstellt haben und jedem den Zugang verwehrt haben, in der Kirche Gottesdienst zu feiern. Und sie haben, und das ist verbrieft, das ist anwaltlich verbrieft, sie haben nicht gegen Verfassungsrechte verstoßen, sondern der Staat hat ein Hühnchen mit ihnen zu rupfen, weil der Pastor dazu aufgerufen hat, dass der Staat Buße tut gegen bestimmten Dingen, wie sie tun. Und andere Gemeinden drumherum, die es ähnlich machen, werden nicht rausgepickt. Da wird der Pastor nicht ins Gefängnis geschmissen. Es geht hier darum, dass der Staat ein Exempel statuiert. Und genauso wie hier sagen sie, wir lassen dich frei. Hör nur auf, über Jesus zu predigen. Hör nur auf. Das ist nicht die Vergangenheit, das ist die Gegenwart. Das ist jetzt schade, dass man das so farblich ein bisschen schlecht sieht, aber das Grüne finde ich ganz schön, dass man es vielleicht sieht. Ich werde auch nicht jetzt komplett darauf eingehen. Also es gibt Mittel biblischen Ungehorsams. Wenn wir uns diese Beispiele angucken, was sind diese Mittel? Man geht zu einer Autorität und sagt, das ist nicht richtig, wie du es tust. Man beschreitet verfassungsrechtlich garantierte Wege. Man betet, man fastet, man erleidet auch zu Unrecht Gefängnis, Schläge oder sogar die Todesstrafe. Alles andere, gewaltsame Proteste, Polizisten anschreien, bespucken, sich mit Leuten assoziieren, die gerne Anarchie auslösen würden, Nähe von Leuten zu tolerieren, die gerne den Staat mal so testen wollen, wie weit er denn mit seiner Exekutivausübung geht, oder Menschen verletzen oder töten, um höhere Ziele zu erreichen. Das ist dämonisch. Wir müssen dran denken, die Kinder sind frei. Und mein letzter Punkt, ich glaube, der ist auch spannend. Freie Kinder Gottes beschmutzen das Ansehen und den Wert von Jesus Christus nicht. Und das heißt, sie verzichten auf Partei- und Interessenpolitik, die gemacht wird auf Kosten unseres prophetischen Auftrags in der Welt. Was ist unser prophetischer Auftrag? Paulus schreibt es so: Weil Gott uns durch Christus mit sich versöhnt hat, treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, lass dich versöhnen mit Gott. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich möchte sagen, ja, überleg dir mal, im September ist eine Bundestagswahl und du wählst und jemand fragt dich in einem Gespräch, der Jesus nicht kennt, was hast du für eine Partei gewählt? Und jeder Mensch in Deutschland oder viele Menschen in Deutschland haben ein Moralverständnis, was immer noch christlich geprägt ist. Und du sagst, ich habe die und die Partei gewählt. Frag dich, ob du mit deinem Kreuz und mit dem Zeugnis, was du gemacht hast, gegenüber dieser Person nicht das Ansehen des Herrn Jesus Christus eigentlich beschmutzt hast, weil du implizit Dinge gutheißt, die ja nicht so schlimme Sünden sind, und man wählt ja das geringere Übel. Frag dich das im Vorfeld der Wahl. Wen wirst du wählen? Als Christen geht es uns in unserem Zeugnis nämlich nicht um die Wahrung irdischer Rechte. Denn wie die Bibel sagt, diese Welt vergeht. Was wir tun ist, wir geben den Leuten einen neuen Pass, wenn sie wollen. Sie bekommen eine neue Staatsbürgerschaft. Sie bekommen im Glauben an Jesus Christus die Himmelsbürgerschaft. Und in der gibt es Rechte, die kann niemand wegnehmen. Warum habe ich meinen Pass mitgebracht? Weil er 2014 abgelaufen ist. Irdische Rechte und Pässe und Bürgerschaftsdinge können ablaufen. Die Bürgerschaft bei Jesus Christus läuft niemals ab. Und wie die Bibel sagt, wir essen als Christen von einem Altar, zu dem alle anderen keinen Zugang haben. Was sind unsere unveräußerlichen Rechte als Christen? Wir können frei vor Gott zu ihm kommen. Wir können vor ihm bestehen. Wir dürfen uns ihm nahen. Wir dürfen zu ihm beten. Wir dürfen von ihm erwarten, dass er uns antwortet. Wir dürfen erwarten, dass er uns versorgt. Wir dürfen auch erwarten, dass er uns zurechtweist. Wir dürfen erwarten, dass er bei uns ist, wenn es richtig hart wird, wenn wir Verfolgung erleiden. Er lässt uns nicht allein. Er trägt uns, bis unsere Haare grau sind. Jesus hat gesagt, wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden nämlich Kinder Gottes genannt. Wenn wir dieses Angebot den Menschen unterbreiten, ist das genau das, was uns segnet, wo wir den Segen Gottes erfahren. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie beneidenswert glücklich seid ihr, wenn die Menschen euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört? Springt vor Freude, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Denn genau so sind sie mit den Propheten vor euch umgegangen. Wisst ihr, warum in Ländern, in denen es keine Demokratie gibt, das Evangelium so stark wächst? Deshalb. Der Druck, der von außen kommt, führt dazu, dass der Herr ganz viel Segen auf Menschen gibt, die das Evangelium an diesen Orten weitergeben. Und wir sehen das in unserer Gemeinde. Der Frank hat es gesagt, es sind so viele Dinge, die am Starten sind. Und der Druck, der auf uns geht, ist so groß. Überlegt euch mal, was das für ein Segen wird, wenn der Druck größer wird. Überlegt euch das mal, was der Herr für Freude schenkt, was der Herr für Leute schenkt, die hier reinkommen. Ich glaube, wir müssen den Garten anbauen. Das ist meine Überzeugung, weil wir die Leute unterbringen müssen, die Jesus kennenlernen wollen. Abschließend. Einige Fragen an euch und an mich. Ich predige das auch deshalb, weil das meine Baustelle ist. Ja. Erste Frage, ist Gottes Reich für mich praktisch Realität oder nur gedankliche Theorie? Sind diese Dinge, von denen ich euch erzählt habe, die Himmelsbürgerschaft, das Reich Gottes, was jetzt schon mitten unter uns ist, was ist wie ein Senfkorn, was aufgeht, das Reich Gottes, was ist, wie wenn ich ein bisschen Sauerteig unter Mehl menge und plötzlich ist der ganze Teig durchsäuert. Ist es eine Realität oder ist es Theorie? Für mich ist es oft Theorie. Welches Bürgerrecht ist mir aktuell wichtiger, das irdische oder das himmlische? Ja? Bin ich ein Christ in Deutschland oder bin ich, und ich wähle diesen Ausdruck genau mit dem geschichtlichen Kontext genauso, bin ich ein deutscher Christ? Wir hatten das vor 80 Jahren schon mal, wo Menschen sich entschieden haben, wir sind zuerst Deutsche und dann sind wir Christen. Wir wissen, wie das ausgegangen ist. Wozu treiben die Grundrechtseinschränkungen, die wir seit 1,5 Jahren haben, unsere Herzen? Zu mehr Hass gegenüber dem Staat? Ah, die blöde Merkel? Ah, der und der blöde Minister? Oder führt es uns zu dem, was wichtig ist und richtig ist? Wir beten für die. Wir beten für die, weil es keine andere Lösung sonst gibt, als für sie zu beten, dass der Herr ihre Herzen berührt und sie bekehrt. Auch wenn sie in der Partei mit einem C vorne dran sind. Wie viel sündhafte Rebellion gegen Gott gesetzte Autorität steckt in meinen alltäglichen Gesprächen und Bemühungen? Ja? Bin ich so ein Usurpist? Ne? Und hier in der Gemeinde ist alles cool, aber zu Hause beschäftige ich mich mit den entsprechenden Websites, ja? Mit den entsprechenden Stichwortgebern aus bestimmten Regionen. Ich möchte ganz klar sagen, wenn der Herr bei uns eingezogen ist, dann sind unsere Gedanken gerade, ja, geradlinig auf den Herrn ausgerichtet und nicht quer und kreuz und quer. Über Jesus ist gesagt, wenn er kommt, wird er alles Krumme gerade machen und das Hügelige wird er eben machen. Aber, und jetzt auch der letzte Punkt, die letzte Frage, haben wir in der bundesdeutschen Demokratie unseren anbetungswürdigen Ersatzgott gefunden? Das ist das, was wir uns als andere Gruppe vielleicht die Frage stellen müssen. Die Demokratie ist nicht Gott. Die Demokratie ist Gott gegeben und ich bin Gott sehr dankbar, dass wir das haben. Wisst ihr nämlich, was die Grundideologie hinter der Demokratie ist, hinter einer dreigeteilten Demokratie aus Exekutive, Legislative, Judikative? Ist die Anerkennung von tiefer menschlicher, sündhafter Verderbtheit. Wenn nicht einer ständig auf den anderen aufpasst, kommt irgendein Tyrann und schmeißt alles um. Deswegen ist es wunderbar, dass wir Demokratie haben, weil solange wir Demokratie haben, haben wir immer einen Grund, mit Leuten, die irgendwas über den Staat sagen wollen, über Sündhaftigkeit zu reden. Deswegen ist Demokratie super. Es ist nicht die beste Staatsform, die es gibt. Die beste Staatsform, die es gibt, ist, wenn der Himmel und die Erde eins werden und der Herr wieder da ist. Das ist die beste Staatsform. Das macht aber er, das machen nicht wir. Aber die Demokratie ist meiner Meinung nach die zweitbeste, weil man immer merkt, Menschen sind so sündhaft, dass sie sich sonst alle gegenseitig in die Gurgel gehen. Und diese Demokratie hält das alles in Balance. Der Staat ist da als äußerste Einhaltung von Ordnung in einer gefallenen Welt. Dann kommt die Familie und dann innen das Gewissen. Und deshalb meine Fragen oder die Fragen, die wir uns stellen müssen, sind wir, nach dem sind Kinder Gottes, sind wir frei? Sind wir Kinder und sind wir frei? Denn hier drin steht, die Menschen sind frei. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Die Freiheit kommt, wenn wir Jesus Christus als Herrn und Erlöser annehmen, wenn wir unsere Himmelsbürgerschaft bekommen und unsere Staatsbürgerschaft behalten. Jesus macht frei. Nehmt es mit in die Woche. Seid gesegnet.